plötzlich habe ich ein Bild vor Augen. Also plötzlich sehe ich auf dieser Bühne in der Erziehungshalle so 50 junge Leute und die drücken irgendwie aus oder die sagen, dass ihr Leben Gott gehört.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine Damen und Herren, 176. Episode von Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich sitze hier im Wohnzimmer, meine Familie ist gerade unterwegs, ich mache den Podcast, mache Bildbearbeitungsgeschmack und so weiter und so fort. Und ich lebe in einem Mehrfamilienhaus, beziehungsweise in einer Mietswohnung mit bestimmt, 1, 2, 4, 8 Parteien oder sowas. Und unter mir lebt ein junger Mann, dessen Eltern ihn erlauben, Schlagzeug zu spielen. Vor Jahren. Mir bitte. Vor Jahren hat er angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich glaube, der ist jetzt vielleicht 15 oder sowas. Hat angefangen mit 9. Also lange, lange. Ich habe viele Kämpfe in meinem Leben gehabt. Aber der scheint mir, dass ich den verliere. Viele habe ich auch gewonnen natürlich, wie den Kampf um meine Frau, wie es auch heute nochmal darum geht in diesem Podcast. Aber diesen hier gegen diesen kleinen Schlagzeuger und seine Eltern, ich habe keine Chance. Und ich will jetzt mal ehrlich sein, das sind auch Christen und manchmal würde ich gerne da runtergehen. Habe ich auch schon mal gemacht, jetzt nicht geschrien, aber zumindest denen gesagt, hey, hör auf mit dem Scheiß. Heute steht's mir wieder bis, ich sag's euch Leute, ein Hals hab ich und dürfen wir das eigentlich als Christ genervt sein und sich manchmal denken, hoffentlich brechen dem alle Sticks und reißen dem alle Trommelfälle, also von den Trommeln die Fälle im Ohr, komm, die kann er behalten, aber Hauptsache die Trommelfälle, das Team reißen. Dürfen wir das eigentlich als Christ? Dürfen wir es oder dürfen wir es nicht? Und irgendwie denke ich mir so, ja, Jesus hat gesagt, wir sind tot. Und das sind aber auch Christen und die sind ja eigentlich auch tot. Und ach, dann könnten wir ja Tode anschreien. Und Freunde, ihr wisst gar nicht, was ich für ein Problem habe. Aber schön, dass ihr mir zuhört. Schön, dass ihr meine Anmoderation, die heute nicht ganz so euphorisch ist, trotzdem anhört. Und mir hoffentlich zu Rat und Tat zur Seite steht. Bitte schreibt mir mal, weil was macht man jetzt da? Was macht man mit so einem kleinen Frecker? Also in Franken, ne? Ein kleiner Frecker. Ich sag's jetzt einmal so, ja, als Christ schubsen wird man doch noch können, oder? Meint er schubsen, wenn der mal vor mir entlangläuft, ins Haus reingeht oder die Tür zumindest schnell zuknallen. Betet bitte für meine Seele. Ich merke, wie ich's brauche. Okay, wir fangen mal an mit unserem Podcast. Und zwar haben wir ja letzte Woche die Volksbibel verabschiedet, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass dieses Gespräch zu Ende, wollte ich schon sagen, zustande kam durch den SCM Verlag. Jetzt haben wir Alan. Er ist Evangelist und wer sich mit Gospel Rap auskennt, er hat ein Oktoberfest-Lied gemacht, hat seine Finger in ganz vielen interessanten Sachen. Genau, mit ihm spreche ich tatsächlich über Evangelisation und warum es uns Christen vielleicht so schwer fällt, dass wir nicht die besten Evangelisierer sind, wenn das Wort überhaupt so ist. Dann Michael und Steve, wir reden über die Open Stage. Wir wollten Comedy machen und es scheint so, als funktioniert das irgendwie nicht, wie wir das wollen. Dann bei Revolution reden wir weiter, habe ich ja schon vorhin gesagt, mit Manu über, ja, warum Frauen demütig bleiben sollen und Männer sterben. Und dann haben wir, und das freut mich ganz besonders, und zwar haben wir Musiker Eddie, jetzt weiß ich nicht, wie man spricht, Incidi, weiß ich nicht, Eddie, nimm es mir nicht übel, Liebe meines Lebens. Und was ich sagen muss, Leute, ich höre ja viel Musik und ich bin ja selber Musiker. Und ich persönlich muss sagen, das ist eins der Lieder, die ich in letzter Zeit gehört habe im Lobpreis, die, also das haut dich um. Und ich kenne den Mann nicht, er kommt aus der TOS-Gemeinde. Hier Grüße nach TOS Technische Oberstufe Stuttgart. Nein, was ist es? TOS ist doch gleich Tübingen. Genau, Tübingen. Ich soll übrigens auch Grüße nach Füssen sagen. Und natürlich auch Grüße nach Waiblingen, das ja auch gleich, glaube ich, bei Tübingen in der Nähe liegt. Und ja, genau, auf jeden Fall kommt dieser Lobpreiser aus der TOS-Gemeinde. Liebe meines Lebens, Leute, ich sage euch, bitte hört dieses Lied an. Ich habe wirklich lange kein gutes deutsches Lobpreislied mehr gehört. Wirklich. Ja, das ist der Wahnsinn. Wirklich, wirklich. Hier, Shownotes ist der Link dazu. Geht unbedingt drauf und hört es euch an. Packt in eure Playlist. Übrigens Playlist, die Macht der Worte Staffel 12 Playlist gibt es bereits. Wenn ihr hören wollt, was ich höre, dann geht doch mal da drauf. Spotify, die Macht der Worte Staffel 12 Playlist. Ich glaube, alles zusammenschreiben und dann findet ihr die auch. Gut, also, Liebe meines Lebens, Eddie, guter Job, sehr gut gemacht. Du bist top, freut mich sehr, dass du so ein schönes Lied geschrieben hast. Dann haben wir Lebenstraum, Stefan und Hannah Münch zu Gast. Und die reden nach diesen 20 Jahren über die 10 Jahre, wie die Vision langsam Gesicht bekam. Gut, und ich darf noch sagen, Lusoe, ich würde mich freuen, wenn ihr den Mann unterstützt. Christen, die Seife herstellen. Leute, es gibt nichts Besseres, als Christen zu unterstützen. Also, kostet nicht die Welt, es ist bald Weihnachten, kauft was und ich würde mich freuen. Der Rabattcode ist DMDW. Gut, dann wünsche ich euch Gottes Segen und vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Danke auch, dass ihr so ein bisschen Seelsorger für mich seid, auch wenn ich vor keinem stehe und ihm irgendwas erzähle, sondern dass ich da ins leere Mikrofon bzw. Handy reinrede und ihr mir trotzdem zuhört. Danke, Freunde. Danke. Schickt mir einen Daumen hoch, wo auch immer. Schickt's mir. Danke, Gottes Segen.
Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost.
Meine Damen und Herren, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich bin heute nicht alleine, sondern Alan ist bei mir dabei. Hi Alan.
Servus.
Nachname Haufe, du hast schon gesagt, so in dem kurzen Vorgespräch, dass ich vielleicht verlängern sollte mit meinen Gästen, um sie besser kennen.
Alles gut. War gut.
Hast du schon gesagt, du bist mehr oder weniger so gläserner Mensch im Internet?
Keine Geheimnisse, genau.
Keine Geheimnisse. Und dadurch bin ich auch ein bisschen auf dich gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dich gekommen bin. Wahrscheinlich durch eins deiner Reels, nennt man sie heute auf Instagram. Kleine Videoschnipsel, die dich zeigen, wie du auf der Straße mit Leuten sprichst. Mhm. Und ich dachte mir tatsächlich schon beim ersten Video, so einen hätte ich mal gerne im Interview oder im Gespräch. Mhm. Wir befinden ja uns in einer der vier Kategorien, nicht die Haupt- oder die Hauptkategorie, oder eigentlich schon, weil es um die Bibel geht. Und da dachte ich mir, wir reden mal über Evangelisation. Weil das, was ich bei dir gesehen habe, Alan, dachte ich mir, da wenn ich also 10% nur davon auch ein bisschen hätte, da könnte ich dann wahrscheinlich im Himmel, würden sie mich mit Handschlag begrüßen.
Ja, wenn es authentisch ist und wenn es nicht nur darum geht, irgendwas den Leuten vorzumachen, dann ist es gut. Aber es ist nicht das Wichtigste, unbedingt.
Das stimmt. Wir werden über dich in einer späteren Episode dich als Hauptgast mal haben. Deswegen werde ich jetzt dein Leben relativ wenig beleuchten, aber nur ganz kurz mal für den Hörer, dass der dich zuordnen kann. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und was ist deine Konfession? Nee, irgendwas noch anderes.
Also ich darf jetzt seit 13 Jahren im Ausland wohnen, wohne in Bayern, nördlich von Augsburg in Aichach. Und ich bin Erzieher von Beruf, bin 39 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Ruth und wir haben zusammen zwei Töchter. Genau, und wie ordnet mich ein? Ich gehöre zum Leib Christi. Und das ist eine spannende Frage, weil ich auch demnächst im eigenen Podcast auch diese Themen nochmal bearbeiten möchte. Mhm. Weil wir ja wissen um den großen Blumenstrauß, aber bin ein Teil der weltweiten Gemeinde, genau.
Jetzt würde natürlich der Hörer gern deinen Podcast auch hören. Wie heißt denn der?
Also es gibt einen YouTube-Channel, Nasi Alan, wenn man das eingibt. Mein Vorname ist Alan und davor kommt dieser Begriff Nasi von Nasi Gottes, Geweihter Gottes, zusammengeschrieben Nasi Alan.
Okay. Und den gibt es auch als Hörpodcast dann irgendwann?
Ich habe es bis jetzt noch nie irgendwo anders hochgeladen, bis jetzt immer nur auf YouTube.
Okay, na, da können wir dich vielleicht noch überzeugen davon. Okay, aber auf YouTube auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Was beinhalten denn deine YouTube-Videos so im Schnitt?
Also in Schwerpunkt war bis jetzt Straßenpredigten, also Einsätze, kleine Ausschnitte, Predigten von Einsätzen. Und in letzter Zeit waren auch mal ein Musikvideo dabei, ja.
Du hast ein Album rausgebracht, ne?
Ende letzten Jahres kam tatsächlich ein kleines evangelistisches Rap-Album raus, genau, ja.
Gut, da verraten wir jetzt nur den Titel, aber wie es dazu kam und was auch immer, werdet ihr wahrscheinlich später hören. Aber wie heißt das Album?
Echte Hoffnung.
Echte Hoffnung. Klingt nach echter Evangelisation. Gut, jetzt ist meine Frage. Also du bist ja schon... Ich glaube, konfrontativ, ne, in deinen Videos mit dem Evangelium.
Genau, also ich denke, das Evangelium ist ziemlich deutlich und man darf natürlich auch, man muss unterscheiden, dass das eine, was ich auf der Straße mache, das mache ich nicht mit jedem, den ich treffe. Mhm. Ich bin nicht zum Beispiel als Erzieher eingestellt worden, um zu evangelisieren. Das heißt, dort verhalte ich mich anders oder auch in Gesprächen mit Verwandten, Bekannten, Freunden. Da hat das immer anders unterschiedliche Ebenen. Aber auf der Straße, da habe ich einfach diesen Raum, direkt zu sein, offensiv zu sein, klar zu sein, deutlich zu sein und ja, dann kommt es einfach, so wie du es sagst, konfrontativ rüber.
Hatte ich schon mal jemand von Kollegen oder jemand anders angesprochen, der jetzt nicht weiß, dass du Christ bist, mit dem du vielleicht irgendwie geschäftlich oder irgendwas zu tun hast, der das gesehen hat und hat dich darauf angesprochen?
Also in der Regel ist es so, dass Eltern, arbeite im Kindergarten, schon in der Regel auch die Namen der Erzieher googeln und dadurch automatisch dann auf solche Videos kommen. Es gab schon mal Rückmeldungen, aber vor allem ist das so, dass die Leute dann eher schauen, passt das für dir? Also wie bist du als Mensch, weil sie dich ja in der Arbeit anders erleben, mhm, und das natürlich ein bisschen abwiegen, ne? Weil sie wollen ja ihre Kinder schützen und so weiter. Aber bis jetzt gab es einfach keine negativen Berührungspunkte mit Eltern, die vielleicht diese Videos gesehen hatten im Vorfeld.
Okay. Wie kam denn das zu dem Punkt, dass du auf die Straße gehst und das Evangelium predigst? Also man sieht es jetzt nicht, aber wer hinter dich schauen würde, der sieht keine Billigregale, aber Kallax, glaube ich, oder? Könnte sein.
Könnte so heißen, ja. Ja, also, okay, egal, genau.
Also auf jeden Fall ist das ein 5x5 faches Kallax-Regal mit auf jeden Fall vielen Bibeln und was ich so sehe, wahrscheinlich auch Texterklärungen und sowas.
Ja, ja, Kommentaren, ja.
Wie kam das dazu, dass du sagst, du bringst das jetzt so offensiv auf die Straße?
Ich glaube 2010, als ich nach München gezogen bin, da war ich bei einem Straßeneinsatz dabei und habe einen Freund gesehen, der sich auf die Straße gestellt hat oder auf den Mülleimer damals in München und ich habe in mir so einen Drang gespürt, auch mich dort draufzustellen und habe mich aber nicht getraut und habe aber gemerkt, mein Herz klopft und habe irgendwie verstanden, das ist eine ganz andere Form. Ich meine, wir kennen das, dass wir in der Regel Menschen einladen zu einem Abend, zu einem Evangelisationsabend und in der Regel kommen vielleicht 2-3 Leute von außen und die meisten sind einfach Geschwister. Aber dort, wenn du auf der Straße bist, dann hast du in der Regel mindestens 100 Leute, die pro Minute durchlaufen. Ne? Und da hast du in der Stunde fast 1000 Leute, die das Evangelium hören. Und das sind alles Leute, die das Evangelium in der Regel nicht kennen. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo auch deine der normale Bürger, der vielleicht auch irgendwie katholisch oder evangelisch auf dem Papier hat, das Evangelium nicht mehr kennt, ja, weil es einfach nur noch Tradition geworden ist, ja.
Okay, also du standst dann da oder hast dich nicht auf die Kiste gestellt oder hattest den Drang dazu? Weil ich denke mir so manchmal, macht man vielleicht manche Sachen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Ist ja, manchmal ist es positiv, manche Leute machen das auch für negative Aufmerksamkeit. Wie prüfst du denn dein Gewissen, dass du sagst, ich mache das jetzt nicht, damit ich der geile Alan bin und dann YouTube-Videos rausballern kann?
Dass man auf jeden Fall enge Freunde hat, mit denen man über solche Sachen redet, ne? Über die eigenen Kämpfe. Mhm. Also wir haben alle mit Stolz zu kämpfen. Und dass man einfach auch weiß, was ist eigentlich das Ziel? Dass man sich immer wieder erinnert, es geht ja nicht um einen selbst. Ne? Und ich denke halt, wenn man die Botschaft hört, dann kann es dann irgendwann auch das sein, was es sein soll. Ne? Diese Freimütigkeit, die Gott schenken kann und halt vor allem auch, dass das Thema nicht du bist oder deine Redegewandtheit, sondern vor allem auch diese Dringlichkeit, die dahinter steckt, dass du Menschen erreichen möchtest mit der Wahrheit, mit der Botschaft, die du sonst nirgends verhörst. Ja. Mhm.
Warum denkst du, dass wir, keine dumme Frage, aber eine Frage, die ich selber beantworten kann, aber warum denkst du, dass wir Christen überhaupt Leuten von Jesus erzählen sollen?
Ich denke, die Bibel ist ganz klar, sie atmet auf Evangelisation seit Tag 1. Also Gott sieht den Menschen nach dem Sündenfall, er verheißt ihn schon, was die Erlösung ist von dem Tod, von der Sünde. Dann geht es halt durch die ganze Geschichte, angefangen halt mit den ersten Menschen, die Gott erwählt, und dann halt Abraham, das Volk Gottes. Und es zieht sich durch bis ins Neue Testament, wo Jesus auch die Jünger dann mit dem sogenannten Missionsbefehl beauftragt und sie dann auch befähigt, durch den Heiligen Geist Zeugen zu sein. Von Jerusalem angefangen bis in die ganze Welt. Und ich denke, das ist halt die Hauptbotschaft. Ne? Also ich sage auch immer, wenn wir das Alte Testament und Neue Testament sozusagen, wenn wir den Botschaften geben wollen, dann ist das Alte Testament die Aussage, der Messias wird kommen, und das Neue Testament, der Messias ist gekommen. Ne? Mhm. Und die Menschheit muss das wissen, dass es Hoffnung gibt, die über den Tod hinausgeht, und dass der Mensch Erlösung braucht. Der Erlöser ist gekommen in Jesus Christus.
Amen dazu. Ja, okay. Weil ich denke mir manchmal, ich weiß nicht, ob du ich kenne jetzt deine Seite nicht für Sprachengebet, ob du pro bist oder contra. Es gibt manche Gruppen, die sagen, das war früher, war einmalig. Und es gibt Gruppen, die sagen, das ist für heute noch. Jetzt steht ja am Ende von Markus Evangelium, dass wir hinausgehen sollen in alle Welt und so Jünger machen sollen und so weiter und so fort. Kennt eigentlich jeder Christ diesen Vers. Warum war es nicht einfach damals nur so? Und warum denkst du, dass heute noch dieser Markus, weiß gar nicht, was das ist, 20, 10, 18, keine Ahnung.
16.
16, siehst du? Ich wollte dich nur testen. Aber warum denkst du, dass das heute noch ist und war nicht damals nur für die Apostel, damit die halt die Gemeinde starten?
Diese Ansicht gibt es auf jeden Fall auch. Ich denke, das hat damit was zu tun, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Jeder Mensch ist sterblich. Und wenn wir in den Garten Eden schauen, dann sehen wir, wie der Mensch Gemeinschaft mit Gott hat. Und Ungehorsam, also durch Ungehorsam halt kam der Tod in die Welt und die Sünde. Und das wird halt wieder aufgehoben, wenn wir in die Ewigkeit schauen. Mhm. Und ich denke, jeder Mensch hat einfach diese, lässt sich einreihen, ja, als jemand, der von Adam und Eva abstammt, über Noah. Und deswegen sind wir alle bedürftig, errettet zu werden. Und deswegen denke ich, ist wichtig, dass jeder Mensch hört, es gibt einen lebendigen Gott. Du bist kein Zufallsprodukt und du bist jemand, der Erlösung braucht. Weil du, wenn du nur auf dein Leben ehrlich schaust, wird jeder Mensch, ob gläubig oder nicht, feststellen, zu was er fähig ist. Und deswegen gilt diese Botschaft jedem Menschen, dass jemand gekommen ist, um zu erlösen, wenn man es annimmt im Glauben.
Aber könnte man nicht das Argument nehmen, dass man sagt, naja, jeder Haushalt oder jede Bücherei hat eine Bibel, Leute hätten den Zugang, warum musst jetzt du oder warum muss jetzt ich da noch von Jesus erzählen?
Sicher. Also das, jeder steht auch in der Verantwortung. Also ich sage immer wieder, dass Jesus mich gar nicht bräuchte. Ja, er bräuchte keinen von uns. Und er redet durch die Schöpfung, er redet durch das Gewissen, er bräuchte uns gar nicht. Aber es ist ein Vorrecht. Und wenn man diese Frage auch stellt, um was geht es, und manche natürlich das vielleicht sehen, dass ich sehr offensiv diese Sachen betreibe, dann sage ich, der eine Arm ist Heiligung. Wir sind vor allem da, um Gott zu ehren, ähnlicher zu werden. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, Gott anzubeten. Aber automatisch daraus ergibt sich, dass wir davon nicht schweigen können, dass unser Leben sich verändert, dass wir von innen nach außen transformiert werden und sozusagen auch der Welt nicht verschweigen können. Es gibt Erlösung, es gibt Hoffnung. Ja? Veränderung ist möglich, obwohl alles vergänglich ist, obwohl wir so verletzlich sind, so und alles eigentlich so schrecklich sein kann, wenn man auf die Dinge schaut, wenn man sie größer macht, als sie sind. Ne? Mhm. Und das ist ja im Grunde die Wahrheit. Aber es gibt Hoffnung. Ja.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Also Steve, ich muss ehrlich sagen, mit dir erlebe ich ja so manche Highlights, ne, wo du mich schon mit reingezogen hast, jetzt auch in diesem Podcast und alles Mögliche. Ich durfte schon dabei sein, als ihr mit eurer Heavy-Metal-Band gespielt habt und wo ich da irgendwie, also wirklich spannend. Und muss sagen, worauf ich mich richtig freue, ist, wenn wir dann bei dieser Open-Stage-Bühne da irgendwie so christliches Comedy machen oder ich weiß gar nicht genau, wie ist denn das da eigentlich der Stand jetzt?
Ja, da fällt mir jetzt also, gerade nur ein.
Stopp!
Ja, der Stand, das ist jetzt ein wenig schwierig. Es wird sich nicht mehr zurückgemeldet an mich von der Open-Stage, was ich ein wenig schade fand. Also weil ich habe die Open-Stage, okay, um den Weg mal zu bahnen, angefragt, ob man die nicht interviewen kann. Und es war traurigerweise einer von zweien, die mir abgesagt haben bis jetzt. Also selbst der Lou Bega war sich nicht so schade, um mal bei mir zu Gast zu sein.
Wissen wir alle noch.
Aber der hat es abgesagt und dann hat er gesagt, er meldet sich nochmal von wegen Comedy.
Ja.
Und hat aber so zwischen, also so, gibt es auch immer was hinten her schwingt, wo man hört, was gar nicht da ist oder was manchmal also da ist.
Zwischen, zwischen Tür und Angel, aber irgendwie der Unterton. Man hat es übrigens so mitgekriegt.
Ja, und anscheinend wird es nicht so gewünscht.
Oh.
Also ich habe mir das auch überlegt und ich habe das mal mit meinem guten Freund Matthias mal besprochen. Jetzt, über was würdest du denn, Michi, reden, wenn du christliche Comedy machst?
Das ist eine gute Frage, ne? Also das, vielleicht haben die auch Angst vor uns. Wer weiß, was wäre. Naja gut, es würde sich, finde ich, immer anbieten, sagen wir mal, so einen Gottesdienst zu karikieren. Vom Eingang bis zum Ausgang von irgendwie sowas so nachzumachen oder so.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, einfach als Beispiel.
Ja, also ich würde natürlich altes Material von uns aufbrauchen, wie die Gottkarte.
Ja.
Das wird bestimmt lustig. Aber ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich sind wir zu verzogen als Christen mit dem ganzen, wir müssen einander ehren.
Ah, weil der also, Quatsch. Nee, sorry. Das war nur so, das war jetzt so 50-50 ernst.
Aber da dachte ich mir, weil wenn wir eine Kultur der Ehre haben, dann ist es ja blöd, wenn du dich über oder Persönlichkeiten, auch wenn du die nicht nennst, lustig machst, wie zum Beispiel Hände heben. Gab es früher mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der hieß, irgendwas mit Fisch. Der hat mal so Baby halten, Mufasa, irgendwie sowas, der Fisch ist so groß, der Fisch ist so groß, weil man ja dann so verschieden groß dasteht. Ja, ja. Das hat er übrigens geklaut von Tim Hawkins, einem Comedian aus Amerika. Und es ging noch, weil da war so ein bisschen die breite Masse dabei. Aber wenn man sich da lustig macht über wow, Bridget, wow.
Der findet sich halt viele auf den Schlips getreten dann, ne? Aber ist doch egal. Ich meine, das ist ja, das, wenn sich jetzt 10% auf den Schlips getreten fühlen und 90% lachen richtig dreckert. Ist doch super. Ja, super Stimmung.
Da müssten wir unsere eigenen Leute mit reinbringen halt dann, dass das ein wenig so wird. Ja.
Aber Comedy oder Kabarett ist doch immer so, dass man den Leuten eigentlich Alltagssituationen und ganz häufig vor Augen führt.
Ja.
Und oder auch sie selber überführt. Gut, da meistens lacht man eher drüber, wenn man andere überführt. Ich schaue zum Beispiel oft was an, bin ja Lehrer vom Beruf, vom Herrn Schröder, was du denn kennst, so ein Lehrer Schröder. Und der ist echt lustig, finde ich. Und lustig ist einfach, wenn er Situationen aus der Schule darstellt, die in dem Moment vielleicht gar nicht lustig sind, aber wenn du die aus der Entfernung siehst und denkst, stimmt, genau so ist es, dann musst du lachen.
Ja.
Und das finde ich aber in dem Bereich eigentlich genauso. Wenn irgendwas ist, die Leute, also Beispiel, eben die Hände und schreien Halleluja, obwohl wir echt gerade in dem Lied was ganz Schreckliches besingen, dann ist das, merkt man das vielleicht in der Situation nicht, aber das ist doch eigentlich lustig.
Das ja, das stimmt, aber ja, ich muss auch sagen, ich hätte, glaube ich, das wäre mit einer der größten Lampenfiebersituationen wahrscheinlich in meinem Leben. Wobei ich schon viel erlebt habe, aber wo ich mir denke, so, das ist bestimmt ein wenig tough, weil wenn halt da nichts passiert und die Leute lachen nicht, dann stehst du halt da wie so Depp.
Das stimmt, ja. Dann singen wir halt noch ein Lied. Halleluja, Halleluja.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Ladies and Gentlemen, es geht weiter mit dem Podcast Die Macht der Worte mit Steve und Elida über ihre Beziehung, Liebe, Sex und Zärtlichkeiten. Heute wieder mit ein paar Fragen an euch zwei. Hallo.
Hallo.
Okay. Ja. Ich würde euch jetzt mal ganz gezielt zu drei Phasen eurer Ehe Fragen stellen.
Frage mal.
Und zwar diese Anfangszeit, wenn man sich kennenlernt, wenn das Verliebtsein so langsam sich ändert in die Liebe, wie wir es im vorletzten Podcast hatten. Dann die Phase, wo die Kinder gekommen sind und dann jetzt was Aktuelles. Ich habe mal gehört, dass bei langjährigen Ehen, die heute sehr stabil ausschauen, die ersten 2-3 Jahre mega herausfordernd waren und auf der Kippe sogar standen zum Teil. Mhm. Die sich aber irgendwie gefangen hatten und jetzt eine scheinbar harmonische Ehe haben. Wie war das denn bei euch? Die ersten 2, vielleicht 3 Jahre an die Zuhörer. Sie stacheln sich gerade gegenseitig an, wer dazu zuerst was sagen soll. Es scheint den Nerv getroffen zu haben. Also wie waren denn die ersten 2 Jahre? Wir haben festgestellt, der Mann hat die größere Verantwortung in der Beziehung, Steve. Ich bitte dich,
okay,
jetzt hier eine Antwort zu geben.
Also wir reden von der Ehe, nicht von der Beziehung oder von der Beziehung?
Ehe. Von der Ehe, weil diese Verliebtheitsphase, die haben wir ja schon hinter uns jetzt. Die haben wir ja schon durchgekaut. Da kennen wir uns jetzt aus.
Ja. Also.
Ihr habt geheiratet.
Wir haben geheiratet.
Wie war es denn da? Kamen da so deine Vorstellungen, Wünsche, dein Bild von Ehe, wie das auszusehen hat, kam das da zum Tragen oder wie hat das bei dir ausgeschaut?
Also, wir waren frisch verheiratet, Hochzeitsnacht. Und man weiß ja von der Lieder, die hat er mit jedem rumgeschnullt, deswegen war es ja eine. Aber, aber sie hatte keinen Sex vor der Ehe.
Das stimmt.
Im Gegensatz zu mir. Also ich hatte den besten Sex meines Lebens.
Spaß. Aha.
Nein.
Bis dahin.
Nein. Und wir haben uns versucht reinzuhalten. Manchmal sagen wir hatten Sex, aber wir hatten nie Sexual Intercourse, wie man auf Englisch sagt.
Ja, alles außer das, ne?
Alles außer das. Und dann in der Hochzeitsnacht lag vor mir eine Jungfrau und ich war also erstmal begeistert und ich glaube nach 3 Minuten war ich sauer.
Hat gar nicht geklappt, auch nicht.
So sauer, wie ich letzte Woche erzählt habe, ich im Bett gelegt.
Alter, ja, du warst echt sauer.
Oh, hi, das ist interessant, das hört man öfters von Leuten, die sich quasi sozusagen
aufsparen,
reinhalten bis zu dieser Zeit, weil, was könnte der Grund dafür sein, Steve?
Naja, da ist noch nichts, ich weiß nicht, wie man es anders sagt, aber
zu hohe Erwartung.
Geweitet, also bei der Frau physisch. Also das ist halt alles noch ein wenig enger und die Erwartungen sind auch zu hoch. Also man denkt halt, man freut sich da seines Lebens dann die ganze Nacht durch und manche sagen ja, die machen an der Hochzeitsnacht, haben die keinen Sex und wir wollten dem Trend entgegensetzen und sagen, wir haben Sex, aber dann hatten wir halt aufgrund von Körperlichkeiten keinen Sex und das hat ziemlich lange gehalten. Also
hat nicht gut geklappt, lange.
Ja, genau. Ich meine, ziemlich lange war das schlecht.
Sehr, sehr lange schlecht.
Genau, das war jetzt.
Von welchem Zeitraum handelt es sich da, wenn ihr sagt, sehr lange?
Das musst du sagen.
Boah, I don't know. Die ersten Jahre?
Ein, zwei.
Zwei, drei.
Ja, tatsächlich zwei, drei Jahre. Ist interessant, weil ich habe vorhin gesagt, so, hey, man hört das öfters, dass die ersten zwei, drei Jahre aber super anstrengend sind. Und,
ja. Wobei Sex jetzt nicht das Problem war. Also man merkt, ich stehe auf Sex, deswegen sage ich so
blöd. Wie, so das Sex war nicht Problem?
Ich fand, das war jetzt nicht so das Hauptproblem. Das Hauptproblem war, du warst Ausländerin in Deutschland, hattest keine Freunde und warst depressiv.
Ja, und das hat unser Sexleben geprägt.
Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, das sind Neuigkeiten.
Gut, dass ich da bin und das mit euch.
Ach, das war der Grund.
Also, ja, genau. Right?
Ja, weiß ich nicht, du hast der schlechten Sex gehabt.
Du nicht?
Doch. Nein, und also die ersten zwei, drei Jahre waren Katastrophe bei uns.
Also du...
Wollen wir da drüber kurz ein bisschen tiefer rein?
Ja.
Warum?
Also ich weiß noch, er sagt, du liegst immer rum wie ein Brett. Ich
glaube, du meinst jetzt nicht wegen Sex, oder?
Okay, wenn das gerade das Thema ist, lass uns über Sex reden. Ist auch mein Lieblingsthema. Also.
Okay, nee, lass mal das Sex-Thema. Okay, es ging viel tiefer. Also, ja. Aber schöne Lieder.
was war denn jetzt da so die Katastrophe?
Naja, ich denke, dieses Depressive von der Elida.
Hatte ich. Das war für dich...
Für uns, also, weil ich bin ein relativ aktiver Mensch. Also ich könnte nicht mit einer Frau zusammen sein, die...
Im Bett liegt den ganzen Tag.
Wie ein Brett, genau. Das schließt sich der Kreis, nee. Und ich habe versucht, die Lieder immer auf Freunde rüberzuschieben, dass die Leute kennenlernen und so weiter.
So nervig.
Und es gab dann irgendwann die Phase, sie wollte im Ausland studieren. Pädagogin in Dänemark. Das Ding war aber, das hätte uns finanziell das Genick gebrochen, weil du mindestens einmal im Monat oder zweimal nach Dänemark fliegen müsste. Und dann habe ich irgendwann meinen Ring genommen und dann auf den Tisch gelegt und habe gesagt, weißt du was?
Was deswegen?
Das war ja auch mit ein Grund.
Really?
Also es war halt schwierig, weil die Schwierigkeiten, die Lida hatte am Anfang mit Männern, dass sie selbstständig sein will und ich würde jetzt auch mal sagen, nicht unterordnen wollte, waren halt in die ersten zwei, drei Jahre auch so. Also, weiß ich nicht, ich finde, das ist immer so ein bisschen, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, also bitte nimm den, aber es ist ein bisschen wie so ein ungezogener Hund, der versucht immer danach zu schnappen und irgendwie so seinen Willen durchzusetzen und sowas. Und ich finde, man muss sich da irgendwie, also ich bezeichne jetzt keine Frau als Hund, aber es hat mich damals so erinnert, irgendwie so ein bisschen ein Tierheimhund, der kennt seine Identität nicht, der hat Angst, man nimmt ihm was weg und dann ist es immer so ein bisschen Kampf und ich glaube, das war am Anfang auch und so schön unsere Anfangsgeschichte war, mit Gott hat gesprochen und Gott hat gemacht.
Die Zeit vor der Hochzeit. Ja. Mhm.
So schwierig waren die ersten drei Jahre.
Schwarzes Loch.
Okay, wie hast du das empfunden, die drei Jahre?
Oh ja, war schlimm. Also ich habe echt gedacht, ich möchte sterben.
Wir haben uns gegenseitig den Tod gewünscht.
Auch.
Habt ihr euch auch gesagt so?
Nee.
Nee, das haben wir nur danach. Gedacht.
Das war eure Einstellung.
Also das haben wir nicht offen
gesagt. Ja, weil als Christ kommst du ja aus keiner Beziehung gut raus. Ja,
ich habe gehofft, er stirbt, weil dann bin ich frei oder ich sterbe, dann ist er frei.
Ja.
Oha.
Aber nur gedacht, ich habe es nie laut gesagt, ne? Das ist jetzt erst danach, wo alles gut war.
Ja, hey, eigentlich wollte ich, dass du stirbst.
Na ja, aber war echt, also ich dachte auch, ich laufe jetzt über die Straße und ich hoffe, dass ein Auto kommt und mich irgendwie mitnimmt. Also nicht sehr, also ich war sehr depressiv, ich war sehr, also das Ding ist, ich habe in diese Beziehung reinzukommen, war echt von Gott, ne, und ich war echt starke Frau, ich möchte nicht schwach sein, dann komme ich nach Deutschland, ich kann die Sprache nicht, ich kann hier nicht Geld verdienen. Ich kann gar nichts. Also Gott hat mich zu einer Stelle gebracht, wo ich einfach...
Abhängig bist.
Ich bin gestorben. Mein Stolz ist tot.
Oh, das hat Steve auch erwähnt, dass sein Stolz sterben musste.
Ja. Oh ja, aber es war nicht so leicht aufzugeben, mein Stolz. Also ich wollte auch niemals deutsche Lobpreislieder singen in der Gemeinde. Ich habe gehasst. Lobpreis habe ich gehasst.
Deutsche Lobpreis. Auf Deutsch. Deutschen Lobpreiser.
Ich habe gehasst, wenn Steve alles übersetzt, gell? Also die Predigen. Ich so, boah, ich übersetze nicht ein Wort mehr. Ich kann das nicht mehr hören. Ich war einmal im Gottesdienst, wollte ich nicht mehr dabei sein, bin ich raus. Und dann kam so eine heilige Familie mit Kindern zu mir. Heidi, was machst du? Und ich so, ja, ich gehe jetzt in den Wald und vielleicht finde ich da einen toten Körper. Oder
hast du gesagt?
Ja.
Ach du liebe Zeit.
Ich habe es auf Englisch gesagt, ne? Vielleicht haben die es nicht gecheckt, was ich gesagt habe, aber keiner hat mich verstanden. Ich musste Deutsch reden, ich konnte kein Deutsch. Es war so schlimm. Aber
und, die Deutschen, die Englisch gesprochen haben, die haben mit ihr mit Absicht Deutsch gesprochen, damit sie Deutsch lernt.
Nein, da doch, war auch diese Englische, die haben nur mit mir geredet, weil ich Englisch geredet habe. Und ja, dann wollen die nur Englisch.
Aber auch reden. Manche gab es, die mit dir extra, auch da hast du doch gesagt.
Ja, ein paar Ältere, so, ja, du musst jetzt Deutsch will.
Okay, da fallen mir jetzt spontan zwei Fragen ein.
Ja.
Ihr habt sich auch gestritten in dieser Zeit.
Oh ja.
Kanntet ihr solche Streits vor der Ehe?
Nein.
Also vor der Ehe hatten wir die meisten Streitereien, weil wir sexuell ausgeschwiffen sind.
Okay, dann in der Ehe war es ja...
War es okay? Wir hatten zwei Situationen tatsächlich, wo ich kurz davor war, ihr eine reinzuhauen. Also wirklich... Da hat sie mich so provoziert und ich finde, das klingt jetzt so frauenfeindlich, aber Frauen können das nochmal auf eine andere Art und Weise als Männer. Also
gemein
ich
sein.
Gemein sein und auch so zu provozieren, dass du dich an die Grenze bringst. Ich habe, glaube ich, noch nie mit einem Mann so gestritten.
Du hast gerade ja gesagt, Elina. Stimmt, ja, stimmt. Siehst du das auch so?
Ja.
Dass Frauen mehr provozieren können wie Männer?
Also ich kenne mich.
Okay, wow.
Also nur mit meinem Mann, ne? Ich mache das nicht mit anderen.
Ja, danke. Das, okay. Ich habe das Privileg.
Er hat, because he's the closest, he gets the ugliest.
Das ehrt dich, Steve.
Ja. Ja. Aber das war tatsächlich so, also ich will das kurz aufklären, weil wir waren im Schlafzimmer gestanden und ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber wir standen Nase an Nase. Und ich war echt, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Und dann... dachte ich mir, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, und es war ein Bruchteil von Sekunden, ne? Ich habe jetzt die Möglichkeit, ihr eine reinzuhauen und dann werde ich mein Leben wahrscheinlich nicht mehr froh und sie auch nicht mehr. Und dann,
das war dir bewusst in dem Moment.
Ja. Und dann stand ich vor ihr und dann habe ich meine Zunge gerollt, so, und habe sie angeblasen. Weil ich nichts anderes wusste, um diese Situation zu entschärfen. Und dann haben wir, glaube ich, gelachen müssen oder sowas. Ja, weil es halt so behindert war und dumm. Ja. Es war zweimal so, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich mir dachte, so, man muss irgendwie sich was einfallen lassen, dass diese Situation entschärft ist.
Aber das sind auch Teller geflogen. Ich habe voll viele Teller. Auch hier in dieser Wohnung habe ich
Sachen. Mein Handy hat sie gegen die Wand geprägt.
Nein.
Ein iPhone.
Das gibt es nicht.
Ja, aber ihr wollt nicht wissen, was er gemacht hat, ne?
Also, ich meine...
Es ist nicht einfach so, dass ihr Handy
aber hat nichts mit sexuellen Sachen zu tun.
Wollen wir drüber reden? Wir haben noch ein paar Minuten.
Also, mach halt.
Mach halt.
Ich habe...
Also, was war denn nötig, bis der Steve sich dazu bringt, dass du mit Tellern schmeißt und mit iPhones?
Also, iPhone war... wir haben gestritten und dann hat er unseren Streit aufgenommen und dann diesen Streit eine Jugendmädchen von der Jugend geschickt.
Wem hast du das geschickt?
Einem Mädel aus der Jugend. Also wir verstanden uns gut, es war jetzt nichts irgendwie Romantisches oder sowas.
Wieso machst du sowas?
Er hat unser Streit,
wieso macht
was ich geschrien hat.
Ich weiß
hat,
es nicht.
Was, ja, genau, weiß er auch nicht, dein Handy ist tot, Alter.
Wow.
Wir hätten schon lange bei Die Macht der Worte eine WhatsApp-Gruppe, aber nein, das ist schon ewig her. Wie lange?
Das war in diesen ersten zwei, drei Jahren?
Nee, ich glaube...
Acht Jahre fünf. Her, wissen. Ja, 5 Jahre.
Also nachdem wir 5 Jahre verheiratet waren.
Ja.
Ja.
Okay, da kam es nochmal kurz auf.
Also ja.
Na gut, man lernt ja immer wieder mal dazu, ne?
Das ist ja nicht so. Aber auch vom Autofahren, ne? Also wo ich da raus, ich so, boah, wo ich, weißt du noch, wo ich spazieren gegangen bin? Da war ich schwanger. Wir wollen spazieren gehen, du hast irgendwas gesagt, ich habe dich gehasst. Bin dann irgendwie im Wald rein und du hattest Angst, dass sie irgendwie da... Und ich so, boah, Alter, ich...
Da war Zürndorf.
Zürndorf, dann bin ich mit dem Zug heim. Ey. Und du hattest echt Schiss, dass ich irgendwie... Und du warst so sauer auf mich, Alter.
Also ich bin... Ja, das war ein Streit und sie ist ausgestiegen, weggelaufen. Und ich bin eine Strecke, ich glaube von 5 Kilometer bestimmt 10 Mal hin und her gefahren, dass ich die wieder abfange, halt, dass sie wieder heimkommt. Ja. Und dann bin ich heimgefahren, weil ich dann irgendwann dachte ich mir, keine Ahnung, entweder ist sie tot oder irgendwie ist sie heimgekommen. Und dann fahre ich hier in die Einfahrt rein und dann läuft sie mir entgegen. Und ich hatte so einen Hass, weil ich mir dachte, keine Ahnung, manchmal interpretieren ja auch Frauen so, der Mann ist ein Arschloch und er hat mich jetzt verletzt. Aber ich glaube, manchmal ist es so, dass Mann das auch ja wieder gut machen. Oder oft ist es so, dass Mann das wieder gut machen will. Eine Frau aber das fehlinterpretiert. Zum Beispiel gab es auch Situationen, da hat die Elida einen Teller, also aus Wut einen Teller geschmissen. Und dann wollte ich sie, weil sie barfuß war, wegnehmen von dem Teller, weil der am Boden lag, zerbrochen. Liebe Damen und Herren, das ist ein Einblick in unsere Ehe. Ich sag's euch, ihr kriegt den immer so.
Ich bin sprachlos.
Auf jeden Fall lag der Teller am Boden, sie war barfuß. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir, wenn jetzt da losläuft, dann schneidet sie sich die Füße auf. Und dann habe ich sie gepackt und sie dachte, ich will sie erschlagen. Und ich will nicht wissen, was unsere Nachbarn dachten. Ne?
Lass mich in Ruhe!
Und ich wusste nicht, was ich anders machen soll, als einfach das zu ignorieren jetzt und die halt da wegzutragen, dass die halt sich die Füße nicht aufschneidet. Und ja,
wow.
Also nett, dass ich jetzt barmherzig bin. Wir können ruhig ein wenig überziehen, Manu, noch, wenn das die letzte Episode für heute ist.
Nee, ich glaube, wir...
Sollen wir noch eine dranhängen? Kannst du noch?
Wir müssen noch eine machen, ja.
Ja, okay.
Das sind noch zu viele Fragen offen. Aber das ist, ich finde es wahnsinnig interessant. Ich würde auch hier gerne noch viel mehr erfahren, aber ich... bin dankbar für diese Offenheit. Wolltest du den Satz noch beenden, Steve?
Ja, ich wollte noch sagen, also wir Männer sind keine Samariter, ne? Wahrscheinlich bei Weitem nicht, aber manchmal sind wir es dann doch und dann wird es aber viel interpretiert und das ist natürlich auch ein bisschen schade. Also ich glaube, nach einem Jahr oder sowas habe ich es aufgelöst, oder? Oder irgendwie sowas, dass ich dir das dann gesagt habe.
Was denn?
Dass du dir die Füße aufschneiden würdest, wie du da...
Du hast doch sofort danach gesagt.
Okay, gut. Ja, na, okay, dann...
Also liebe Zuhörer, nochmal eine Sache klarzustellen, falls ihr nur diesen Podcast hört und euch denkt, oh Gott, was ist denn hier los? Steve und Elida sind mittlerweile glücklich verheiratet, ja, haben zwei wunderbare Kinder, ein überaus tolles Sexleben und einfach nur glücklich und zufrieden und das bis in ihr Lebensende.
Die Macht der Worte.
Wir sind die Band KH Team aus Tübingen, Süddeutschland. Dieses Lied ist aus einer ganz besonderen Begegnung mit Jesus, dem Erlöser, entstanden. Und das wünschen wir für jeden, der es hört. Er ist die Liebe unseres Lebens.
Aus der Sicht und mit den Worten von
Stefan und Hanna Münch bei mir. Sorry, Hanna und Stefan Münch. Mhm. Ist natürlich Ladies first. Ihr seid die Gründer von Lebenstraum. Und wir sitzen gerade in Uffenheim in, was war das vorher?
Das ist ein ehemaliges Hotel, das sogenannte Bahnhofshotel.
Mhm. Okay, ja, wir sitzen hier im Bahnhofshotel in eurer Wohnung. Mhm. Und glücklicherweise dürfe ich auch ein, zwei, drei viele Zimmer bewohnen, eine Etage bewohnen. Genau, und wir treffen uns, um über den Lebenstraum auch ein bisschen zu reden, weil das Konzept finde ich sehr interessant. Bei meinen Recherchen, ihr habt ja diesen Slogan, Bibelschule, Persönlichkeit und Beruf, war ich sehr erstaunt, weil ich kannte diesen Beruf, dachte ich mir so interessant, dass das auch noch hier mit da drin steckt. Ja. Ist doch christlich, da braucht man doch nur Berufung, keine Berufe. Aber das hat, wir haben das letzte Woche besprochen, vor 20 Jahren ungefähr angefangen. Wir haben auch gehört, du warst jetzt Jugendreferent. Wie ist es dann denn langsam ins Rollen gekommen? Also, dass du dann vom Jugendreferenten Richtung Uffenheim kommst.
Ja. Also, wir haben eigentlich diese Vision, die wir damals aufgemalt haben, dieses Bild von den zwei Häusern, wo wir wohnen und die jungen Leute wohnen, das haben wir eigentlich mehr oder weniger so vergessen, kann man so sagen. Und dann kam das Jahr 2009, da war 100 Jahre Hensoldshöhe, also da war Osterkonferenz in Gunzenhausen, diesem Diakonissenmutterhaus. Und genau in dieser Veranstaltung, wo die Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Hensoldshöhe war, da saß ich also in dieser Veranstaltung und habe mich da gefreut, dass da Diakonissen ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und dass das, ja, ist eigentlich was Schönes, ne? Dass auch die ganzen Gemeinden, die eigentlich in diesem Verband sind, in diesem Hensoldshöhe Gemeinschaftsverband sind, durch Diakonissen entstanden. Also Frauen, die ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und dann eben auch Auswirkungen haben. Habe aber gemerkt, dass es kaum Jugendliche gibt, die das interessiert. Und darüber war ich frustriert. Ich saß drin, weil ich war für die Jugendlichen verantwortlich, werden die extra noch eingeladen und es kam eben kaum jemand. Gutes Wetter war schön, wie immer an Ostern. Und deswegen saßen die eben draußen. Und dann, aber dann in diesem Frust, wo ich gedacht habe, ja, junge Leute wollen, glaube ich, ihr Leben gar nicht mehr Gott so hingeben, plötzlich habe ich ein Bild vor Augen. Also plötzlich sehe ich auf dieser Bühne in der Erziehungshalle so 50 junge Leute, und die drücken irgendwie aus oder die sagen, dass ihr Leben Gott gehört. Genau. Und das war ziemlich stark. Also ich habe eigentlich nicht so oft Bilder, dass mir irgendwas kommt oder sowas.
Ja.
Hat die Hanna fast mehr wie ich. Aber an dem Tag habe ich ein sehr starkes Bild bekommen. Und dann, das war so stark, dass ich dann da saß und gesagt, was war das jetzt? Und bin dann heimgefahren nach der Osterkonferenz zu Hanna. Habe erzählt, ich habe da so ein komisches Erlebnis gehabt mit so einem Bild. Habe dann erklärt, was da war. Und da sagt sie, oh, das ist aber interessant. Die nimmt das sehr ernst nämlich. Und hat gesagt, okay, lass uns doch mal überlegen, was könnte denn da draus werden? Was bedeutet das eigentlich? Wie können junge Leute ihr Leben Gott zur Verfügung stellen? Genau, oder dahin kommen, dass sie ihr Leben mit Gott wirklich leben. Ja, und so ist dann Stück für Stück dieses Lebenstraumjahr entstanden, so kann man es eigentlich sagen. Das war der Anfang.
Ja,
so ist richtig.
Aber wie hast du das unterschieden jetzt von deinem Wunschdenken und Gottes Reden oder Gottes Bild? Weil das ist ja, finde ich, auch immer als Christ immer so ein bisschen, darum habe ich euch am Anfang gefragt, was habt ihr jetzt da gewusst voneinander, dass das jetzt Gott will, dass ihr beide zusammenkommt?
Das ist eine gute Frage. Woran erkennt man eigentlich genau, dass es Gottes Wille ist? Das würde ich manchmal auch gern wissen. Ja, ist ja ganz witzig. In der Bibel steht drin, also einen Propheten, also woran erkennt man einen echten Propheten und einen falschen Propheten? Man erkennt ihn daran, dass seine Prophetie in Erfüllung geht. Das heißt, prüfen. Ja? Man soll es prüfen.
Losgehen auch.
Genau, ne? Und losgehen. Losgehen und einfach prüfen. Ja? Und so sehe ich es auch mit vielen anderen Dingen, wie auch jetzt mit dieser Vision. Also wenn das nur ein Witz gewesen wäre oder Quatsch gewesen wäre, hätte sich nichts geöffnet.
Ja.
Aber es haben sich viele Türen geöffnet.
Ja.
Genau.
Der Stefan hat ja schon gesagt, Hanna, du bist da relativ offen, wenn er da mit solchen Sachen kommt. Wie war deine Reaktion da drauf?
Ich muss echt nochmal überlegen. Also es ist schon so lang her. Also es war auf jeden Fall nicht irgendwie verwunderlich oder so, ne? Sondern ich glaube wirklich auch so dieses, setz dich mal dran und wir gucken mal, was draus wird. Und du hast schon relativ schnell auch, glaube ich, ein Konzept sogar geschrieben. Er hat parallel FSJler auch begleitet, glaube ich, und hat gemerkt, oh, diese FSJler arbeiten 40 Stunden und eigentlich können sich überhaupt gar nicht in Ruhe auch drüber nachdenken, was denn mal so Gott eigentlich mit ihrem Leben vorhat. Ne? So. Und das kam da auch dann so mit rein. Und wir haben immer schon sehr gerne mit jungen Menschen gearbeitet, sie begleitet. Und wir wussten auch, es ist vielleicht jetzt auch was Neues dran. Ich glaube, das kam alles so zusammen. Ne? Und ja, ist da Stück für Stück los, hat auch Leute gefragt. Genau, was denkt ihr denn davon und was haltet ihr davon, von solchen Gedanken? Und die fanden das alles toll und dann haben wir es weiterentwickelt und haben Leute auch da, haben das gesehen oder gelesen, als er das so auch geschrieben hat in so einer Mail. Und ja, die, dann sind sogar welche dazugekommen und gesagt, hey, wir denken mal mit weiter.
Okay.
Mhm. Und von daher, ich glaube, wie gesagt, es war jetzt gar nicht irgendwie so verwunderlich, sondern es war, ja, er war halt auch gefrustet, ne, in dieser ganzen Osterkonferenz und das war dann eher so ernst irgendwie. Okay. Das war jetzt nicht so, oh, ich habe was gesehen, sondern schon eine ernste Sache.
Eigentlich war das mehr so ein Auslöser, der praktisch uns wieder auf das, was wir damals gemalt haben, sozusagen gebracht hat auf diese Spur. Ja. Ohne dass wir es richtig realisiert haben, dass die Spur da begonnen hat. Aber das hat uns eigentlich wieder da so zurückgeführt. Wie ein Gott sagen würde, hier, denkt doch, da ist doch was gewesen, was ich euch eigentlich schon mal aufs Herz gelegt habe. Ja, genau. Ja.
Aber habt ihr dann dieses Bild wieder von dir rausgeholt, das du mal gemalt hast, oder war das verschwunden?
Das ist ganz interessant. Ja, das kam erst noch. Dann, also wo haben wir es vergessen gehabt, das Bild, das konkrete Bild.
Ja.
So diese Leidenschaft, die steckte im Herzen. Ja, die kam man nur auf dem Bild dann zum Ausdruck. Aber das Bild selber lag irgendwo. Und das war so. Also wir haben dann verschiedene Leute gefragt, ob sie nicht Lust hätten mitzumachen und so. Und dann kamen die zusammen. Wir hatten einmal 12 Leute zusammen und dann haben wir ihnen gesagt, wir erzählen euch jetzt mal eine verrückte Idee. Wer Lust hat, kann mitmachen, so ungefähr. Total verrückt eigentlich. Und dann haben wirklich ein oder zwei von denen gesagt, sie machen mit. Also es hat uns dann selber gewundert, oh, da machen ja wirklich welche mit. Seid ihr wirklich? Also gut. Und dann haben wir immer weiter geplant und überlegt und so weiter. Und dann hatten wir eben keine Möglichkeit, wo können wir es denn machen. Also war nirgendwo jetzt eine Tür offen. Und dann habe ich verschiedene Organisationen gefragt, den Deutschen EC-Verband zum Beispiel. Was heißt gefragt? Ich bin hingefahren, habe denen mal erzählt von der Idee. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn das wirklich dran ist, dann werden die sagen, ja, cool, mach's bei uns. Oder auch mit der Hensoldt-Höhe haben wir gesprochen, mit dem EC Bayern haben wir auch gesprochen. Wobei, ich habe das nicht erwartet, so ein kleiner Verein, wenn es sich sowas ans Bein bindet, ist auch nicht so ohne. Ich habe mich auch nicht gewundert, dass alle gesagt haben, hurra, mach's bei uns, weil es doch auch ganz schöne... Ja, es steckt ein Risiko drin, sage ich jetzt mal so.
Yeah.
Und dann saßen wir nach dieser Rundreise, saß ich dann da, das hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, habe gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich nichts, wo die Tür aufgeht. Ach, in Tabor habe ich auch noch geredet, also da, wo ich studiert habe, in der Hochschule, habe ich denen auch noch erzählt. Und dann hat es so ungefähr, nachdem ich da rundgereist bin, saßen wir da ungefähr 2-3 Monate und wussten nicht, wohin. Und dann ruft einer an von Tabor und hat gesagt, ja, er kennt da jemand hier bei euch in der Gegend, wohnt er gleich. Der hat auch schon so überlegt mit so einem Haus oder so, so einer Gemeinschaft. Mit dem kannst du mal reden. Das war der ganze Satz, den er gesagt hat. Ich wusste, also er wusste auch nicht mehr.
Ja.
Und dann haben wir uns mit dem in Verbindung gesetzt. Der hieß Günther. Und dann haben wir mit dem telefoniert und dann kam er mit seiner Frau erstmal zu uns. Ne? Und dann kamen wir zu ihm. Und er hatte halt die Idee, dass in diesem Haus eigentlich so Familien einziehen mit Pflegekindern, so Pflegefamilien und dass das so ein bisschen gefüllt wird. Und dann haben wir ihm unsere Idee erzählt und dann hat er gesagt, wow, das ist richtig gut. Also das finde er gut. Und so war es dann ein längerer Prozess, bis er irgendwann gesagt hat, nee, so. Und dann haben wir uns das Haus hier angeguckt, das wollte ich ja noch erzählen. Wir haben uns das Haus angeschaut und sind dann durch die Räumlichkeiten gelaufen. Vorne die Gastwirtschaft, das war alles leer, ne? War also dann seit ungefähr einem halben Jahr oder sowas war die Pächterin und waren schon alle raus, war zum Verkauf. Und dann sind wir vorne durch Gastwirtschaft, boah, da können wir einen Kaffee reinmachen und dann hinten hier in dem Seminarraum, da können wir Seminare halten. Und die Zimmer, da können schon junge Leute einziehen, alles schon perfekt vorbereitet. Waren ganz begeistert. Und dann sind wir heimgefahren und auf der Heimfahrt, weiß ich noch, oder als wir zu Hause waren, haben wir gesagt, Kaffee, da war doch mal was mit einem Kaffee. Und dann bin ich in den Keller gegangen, habe dieses Buch rausgezogen, in meinem Büro war das im Keller, und habe das Buch rausgezogen, bin hoch zu Hanna, habe sie aufgeschlagen und habe gesagt, schau mal, was wir damals gemalt haben. Und es war so lustig, das waren zwei Häuser, das ist wie hier.
Genau, wie hier.
Das sind zwei Häuser, die aneinander stehen. Auf der einen Seite wohnen wir, das ist auch wirklich so, und auf der anderen Seite wohnen die jungen Leute hier von Lebenstraum. Und genau in der Mitte ist eine Terrasse. Okay. Wo jetzt auch sogar Sonnenschirme stehen. Also sieht fast genauso aus wie auf dem Bild. Total verblüffend.
Ja. Ich muss auch sagen, wie ich dieses Gebäude gesehen habe, hat es mich sehr an Oberschlausbach ein bisschen erinnert. Ah,
okay.
Also weil Oberschlausbach hat ja auch diesen Zwischenraum. Na ja, gut, eigentlich nicht so diese rechte Seite. Aber fand ich auch sehr, sehr ähnlich tatsächlich.
Ja. Ja. Es gibt auch vorne diesen Bereich, wo man sitzen kann. Ne?
Ja, genau. Ja. Also daher dachte ich mir so, wie war denn das? Also wo habt ihr vorher gelebt, dass ihr dann nach Uffenheim ziehen musstet eigentlich? Ne?
Also wir haben hier eigentlich 40 Kilometer nur entfernt gewohnt.
Ah, okay.
Ja, und deswegen, das war das Coole, wir haben ja vorher geguckt, in ganz Deutschland gibt es irgendwo ein Haus oder gibt es irgendwas, Neumarkt hatten wir uns mal angeschaut und so weiter. Und es war aber nirgendwo was. Und das war ja das Coole, dass dann jemand in Tabor gesagt hat, der wohnt sogar in eurem Landkreis.
Okay.
Das ist der gleiche Landkreis.
Ja.
Ja, und dann sind wir halt mal hier rüber gefahren.
Okay.
Und dann mussten wir uns irgendwann entscheiden. Also wir mussten irgendwann sagen, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Wir hatten auch ein Team und ein paar haben aber auch gesagt, nee, das ist ihnen eine zu große Nummer, machen sie nicht. Und dann haben wir aber nach und nach sind dann, das war für uns auch so ein Zeichen, dass es doch richtig sein muss, weil es kam eine aus Bielefeld, die hat gesagt, sie steigt mit ein. Aus Landshut später kam noch eine, die, die mit uns von Anfang an dabei war, die wollte, die ist Lehrerin und die wollte unbedingt hierher ziehen.
Aus München.
Aus München, genau. Aber es war so, ja, Gott hat irgendwie cool die Leute von überall her geholt, ohne dass wir sie uns gesucht haben in dem Sinne. Und das war für uns auch irgendwie so ein Zeichen, sag ich jetzt mal so, dass wir einfach weitergehen sollen. Und wie gesagt, irgendwann mussten wir uns entscheiden. Und das war schon echt krass. Also diese, ja, weil wenn man sich entscheidet, kommt man nicht mehr zurück.
Das stimmt. Da machen wir aber gleich weiter. Ich würde gerne nochmal zu diesem Abend gehen, wo ihr die Leute versammelt habt und eure Idee weitergegeben habt. Also weil vielleicht gibt es ja jemanden, der diesen Podcast hört, der dann sagt, Mensch, ich habe keine Ahnung, was ganz was anderes im Sinne, aber ich weiß nicht, wie er anfangen soll. Vielleicht ist er verheiratet oder nicht, aber habt ihr das ja natürlich erstmal unter euch bewegt, bevor ihr irgendwelche anderen Leute das gesagt habt. Wie macht man das dann, so ein Projekt vorzustellen? Also habt ihr dann irgendwie zu Kaffee und Kuchen eingeladen und dann nur so erzählt oder habt ihr irgendwie eine Mindmap gehabt oder sonst irgendwas? Also wie bringt man das Leuten bei, die überhaupt keinen Plan haben von dem Herzensanliegen?
Wie haben wir das denn gemacht?
Du hast, glaube ich, einfach geschrieben. Ich glaube, du hast dich auch mal mit jemandem getroffen und hast mit ihm das durchgesprochen. Wie könnte sowas aussehen, ne?
Mike? Also ich glaube, wir sind keine Menschen, die alles bis ins kleinste Detail planen, sondern wir haben einfach immer den Leuten den Stand erzählt, der halt gerade ist. Auch wie es entstanden ist, auch mit dieser Vision, das haben wir eigentlich immer erzählt, weil das war schon so ein starkes Moment. Und dann halt, was unsere Idee ist, auch mit jungen Leuten und so weiter. Und früher, am Anfang war das mehr so eine Lebensschule, also mehr so eine Jüngerschaftsschule. Und das mit dem Berufsfindung, das ist erst dazu gekommen. Das haben wir praktisch von jemandem übernommen, also vom Orientierungsjahr in Korntal. Das habe ich mir da angeschaut damals mit einer unserer Mitarbeiterinnen. Okay. Und dann, genau, und dann haben wir das eigentlich so gesagt, ach, das ist richtig cool, das können wir auch mal damit reinnehmen. Ja. Es war ein bisschen anderes Konzept, dann hat sich ein bisschen verändert.
Ja, oder du saßt am Feuer mit jemandem und hast es einfach erzählt und die hat gesagt, Feuer, wow, cool.
Feuer und Flamme war es.
Ja, die war aber Feuer und Flamme, genau.
Und das war in Oberschlauersbach übrigens.
Okay. Ja, unsere Kassiererin geworden.
Ja.
Oder eine andere hat es dann, wie gesagt, du hast so Mails geschrieben regelmäßig, Jugendleiter-Mails und dann hast du erzählt, was du vorhast, kreative Lebensplanung und so und die hat das gelesen und war fasziniert, ne, und hat gesagt, oh, ich war jetzt gerade auf einem stillen Wochenende, hat sie geschrieben, glaube ich, das hat mich voll angesprochen. Also ich glaube, das war eher so immer im Zweiergespräch, genau, und diese Leute, die wir im Zweiergespräch hatten, die haben wir dann alle zusammen versammelt.
Ah, okay,
so war es, glaube ich, auch eher. Also die gekommen sind, die wussten das schon immer, weil man sich so unterhalten hat. Sie haben es über die Gemeinde gehört, wenn wir da erzählt haben, wir haben Gebetsanliegen, eventuell wollen wir das und das machen. Ne? Also das war, glaube ich, eher so über Beziehungen, glaube ich.
Eine ganze Reihe von denen, die damals dabei waren, sind heute Unterstützer. Das muss man auch sagen. Ne? Die ist finanziell oder auch also ideell einfach mit unterstützen. Weil die sind richtig, die sind schon dabei.
Ja.
Kann man schon so sagen, aber sie sind jetzt nicht hierher gekommen. Ne? Genau. Schon, ne?
Kann ja, so würde ich auch so sagen.
Letzte Frage für diese Episode. Wie kam der denn auf den Namen Lebenstraum?
Wir haben ein Brainstorming gemacht. Also wir haben eine dabei gehabt, die Lucy. Und die hat so eine Trainer-Ausbildung und Coaching-Ausbildung und hat das nicht sogar in Firmen auch so gemacht mit Slogan finden und so weiter. Und wir haben das eigentlich gemeinsam gemacht und haben dann Zettel, also so ne Brainstorming in 3 Minuten so ungefähr. Ja. Jeder schreibt mal auf, was er so denkt und dann haben wir das dann irgendwann rausgesucht. Ja, also,
so kam es.
So genau, kam es so eigentlich, so ja. War's. Ich habe noch die ganzen Bilder und Worte oben irgendwo in einem Ordner.
Also war das dann wirklich so, da kam dann dieser Lebenstraum und dann habt ihr gesagt, okay, das muss es sein. Oder gab es dann noch so, oh, jetzt müssen wir uns zwischen drei entscheiden?
Ja, es waren schon noch welche, wo wir uns entscheiden mussten.
Ich kann mich
schon
nicht mehr erinnern, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, dass es so ein Prozess gab, aber ich kann mich an nichts, keine Details erinnern.
Wisst ihr noch, wie es auch heißen hätte können? Wisst ihr noch einen Namen?
Da müsste ich jetzt im Ordner schauen.
Den lassen wir stecken natürlich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, wir sind da, glaube ich, eh so ein bisschen naiv, blauäugig reingegangen. Also auch wie das dann hier so ist, man stellte sich das vor wie Freizeit und das ist toll. Echt nach 4 Wochen habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, was machen wir hier eigentlich? So.